Hallo und herzlich willkommen im Streamgestöber. Mein Name ist Esther Stroh und ich will heute dem Namen unseres Movepilot-Podcasts mal wieder richtig gerecht werden. Ich will in allen Streaming-Kanälen stöbern, um die besten Miniserien zu finden, die eine fantastische und vor allem abgeschlossene Schauerfahrung garantieren, ohne dass man sich gleich unzähligen Staffeln verpflichten muss. Wenn ihr Streamgestöber schon länger hört, dann werdet ihr sicherlich sagen, Moment mal, Esther, so einen Podcast gab es doch schon einmal, den ihr zu Miniserien gemacht habt, wo ihr die schönen abgeschlossenen Erzählungen empfohlen habt. Darauf würde ich antworten, ja, das stimmt. 2024 hatten wir einen zu unseren beliebtesten Netflix-Miniserien und 2025 zu den Miniserien bei anderen Streaming-Diensten. Und wenn ihr die noch nicht kennt, lege ich euch die gerne in die Shownotes. Da sind auch ein paar wirkliche Serienleckerbissen dabei, damit ihr nicht euch einen Tennisfinger entwickelt, wenn ihr euch jetzt so weit zurückscrollen müsst. Einfach mal in die Shownotes gucken, da lege ich euch die Links rein. Aber obwohl wir uns halt der Welt der Miniserien schon gewidmet haben, ist das bei euch so gut angekommen, dass immer wieder Zuschriften fragen, können wir da nicht nochmal was hören? Und ihr habt natürlich recht, es gibt viele abgeschlossene Serienerzählungen, an denen wir uns erfreuen können. Warum also nicht ein jährliches Ding draus machen? Deswegen sind wir heute 2026 hier, um noch ein paar weitere Mini-Schätze auszugraben, die ihr vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm habt. Ich habe mir also wieder unterschiedlichste Kolleginnen und Kollegen aus der Movieplot-Redaktion, aus dem Social-Media-Team eingeladen, um euch jetzt nach Ostern noch ein paar tolle Tipps mit an die Hand zu geben. Die hole ich mir gleich als Gäste ins Studio und dann geht ihr hoffentlich am Ende mit ein paar starken Empfehlungen hier raus. Und das starten wir, sobald wir unseren Hinweis zum Sponsor hier noch losgeworden sind.
Unser Sponsoring-Partner ist Magenta TV, deine Plattform für Fernsehen und Streaming. Hier hast du Zugriff auf über 160 HD-Sender und deine Lieblingsstreaming-Dienste wie Netflix, Disney+, RTL+, Apple TV und Paramount+. Immer kostenlos dabei Magenta TV Plus mit vielen exklusiven Deutschland-Premieren. Zum Beispiel die britische Dramaserie Sherlock and Daughter, die neue US-Anwaltsserie The Rainmaker nach dem Bestseller von John Grisham oder die jeweils erste Staffel vom Outlander-Prequel Blood of My Blood und von The Hunting Wives, dem Serienhit aus den USA. Erste Folgen dieser und anderer Top-Serien kannst du sogar kostenlos und ohne Login auf magenta.tv oder in der Magenta TV-App auf deinem Handy oder Smart TV schauen. Du willst das ultimative Streaming-Erlebnis? Dann empfehlen wir dir die Top-Pakete. Entweder den Magenta TV Smart Stream mit Werbung oder den Magenta TV Mega Stream ohne Werbung. Alles völlig unabhängig von deinem Internetanbieter. Wie du zu Magenta TV und Magenta TV Plus kommst und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfährst du über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber.
Und damit begrüße ich auch schon ganz herzlich Andrea im Podcaststudio als meinen ersten Gast.
Hallo Esther.
Schön, dich mal wieder hier zu haben. Immer schön. Und ich freue mich auch, dass du offenbar ein bisschen deine Videospielliebe hier reinträgst. Zumindest, wenn ich mir den Titel deiner Miniserie anschaue, glaube ich, das ist doch bestimmt aus dieser Ecke gekommen, oder?
Auf jeden Fall. Also, aber nicht nur. Ich habe die Miniserie Resident Evil Infinite Darkness mitgebracht und zum Resident Evil Franchise, klar, das gründete in den Videospielen, das begann 1996. Es gibt aber natürlich auch, ich glaube, insgesamt schon 7 oder 8 Realfilme.
Ich kann schon nicht mehr mitzählen, wie viele es inzwischen sind.
Die ganz bekannt natürlich die Reihe mit Mila Jovovich. Und diese Serie liebe ich tatsächlich vor allem wegen den Spielen so sehr, weil da ein Charakter aus den Spielen auftritt. Der beste meiner Meinung nach. Soll ich denn erzählen, worum es geht,
Esther? Bitte, bitte. Und wer ist vor allem dieser mysteriöse Mensch, der dich dahin gelockt hat?
Also, nein, Resident Evil habe ich immer schon geliebt. Vor allem wegen den Kinofilmen bin ich darüber gekommen. Und dann habe ich im Studium angefangen, die Spiele zu spielen und hatte da einfach nur Spaß dran. Also Spaß dran haben ist für mich die Essenz von Resident Evil. Da geht's nicht um tiefen Horror oder irgendwas psychologisch Wertvolles.
Also sonst höre ich immer nur von Leuten, die sich da außen gruseln, wenn sie das spielen und du hast da Spaß dran.
Na, ein bisschen Horrorspiel, da kommt's her aus der Horrorecke und auch die Filme haben ja eher als Horror angefangen, aber genau wie die Spiele gingen die Filme irgendwann auch eher in die Action-Sci-Fi-Richtung und das ja, diese Mixtur macht am meisten Spaß. Und ich habe jetzt eine Netflix-Miniserie mitgebracht. Das sind 4 nicht mal halbstündige Episoden. Also man kann es auch einfach als Film gucken an einem Abend. Und diese Serie, lasst euch nicht abschrecken, die hat nur eine 5,4 bei Moviepilot und nur eine 5,8 bei der IMDb. Das heißt, da sagt man erstmal, ja, nö, danke.
Ja.
Vor allem, wenn man vielleicht auch gar nichts mit Resident Evil zu tun hat, verstehe ich es noch mehr. Aber wenn ihr Resident Evil mögt, dann lasst euch nicht davon abschrecken. Es geht um Leon S. Kennedy, die Hauptfigur. Das ist der Protagonist, den wir aus Spiel Nummer 2 und Nummer 4 kennen. Und der jetzt auch im ganz neuen Resident Evil Requiem, dem neuesten Videospiel der Reihe, auch die Hauptrolle spielt und da einfach wieder fantastisch und unterhaltsam ist. Du musst dir vorstellen, das ist so, also für alle, die Leon S. Kennedy nicht kennen, das ist so ein Typ mit so einer Boyband-Frisur, so einem Scheitel über einem Auge halb, so blond. Und so ein Haut drauf eigentlich und macht immer nur die grobsten One-Liner, wo du einfach wegbrichst. Wo kommt das jetzt her wirklich? Wer hat sich diese One-Liner überlegt? Das ist eigentlich seine ganze Essenz, so ein Schönling mit krassen One-Linern. Und es macht unfassbar viel Spaß. Und die Serie, die spielt zwischen Spiel Nummer 4 und Nummer 5. Also Leon S. Kennedy ist halt ein Agent. Ein Agent, wofür genau, habe ich ehrlich gesagt vergessen, weil in dem Universum gibt es so Sondereinheiten, die sich eben mit diesem Ouroboros-Virus auseinandersetzen, der dem Ganzen ja zugrunde liegt. Und jemand hat ihn ins Weiße Haus eingeladen, weil das Weiße Haus wurde gehackt und plötzlich sind da überall Zombies und dann ist er mittendrin und dann gibt es großes Geballer und sehr lustige One-Liner und teilweise auch übertriebene Theatralik, was ich einfach bei Resident Evil absolut liebe. Und gleichzeitig die zweite Hauptdarstellerin der Serie ist Claire Redfield.
Die kennt sogar ich aus dem dritten Film, würde ich jetzt schätzen.
Ich glaube, Ailey Larter hat sie in den Filmen verkörpert. Und Leon S. Kennedy und Claire Redfield waren die beiden Hauptdarsteller im zweiten Resident Evil Spiel. Und jetzt kommen sie in der Serie zum ersten Mal wieder zusammen, was für Spielefans, glaube ich, auch ganz toll war. Vom zweiten Spiel gibt es auch ein Remaster, deswegen kann man das heute auch noch gut spielen. Wenn man Lust hätte, Esther, dann kann man sich da mal reinfuchsen. Kannst meine Playstation haben. Und ja, genau, die Serie wurde auch erdacht, deswegen wirkt das Ganze auch so rund. Von Hiroyuki Kobayashi, ein absolutes Resident Evil Urgestein. Der hat als Entwickler, glaube ich, bei Spiel 1 angefangen und hat mittlerweile fast alle Filme und Serien mitproduziert. Also der steckt da einfach drin und weiß genau, was ist und was man machen muss. Und auch ganz toll ist, dass die OriginalsprecherInnen aus den Spielen auch in der Netflix-Serie die Figuren reden. Also Leon S. Kennedy und Grace Redfield werden gesprochen von Nick Apostolidis und Stephanie Panizello, also dieselben Stimmen, die man kennt und liebt. Das macht das natürlich dann zu einer sehr runden Sache.
Das ist natürlich stark, wenn das Crossover so funktioniert.
Mhm. Ja. Das ist bei Animationsserien halt immer der ganz große Pluspunkt, warum Animationsserien und Videospiele so gut miteinander funktionieren, weil du die Sprecher beibehalten kannst. Ja, das Ganze dauert 105 Minuten und hat ausreichend blöden Humor und Horror-Thriller-Action-Gore.
Also nicht mal 2 Stunden, da kann man sich doch mal einen Abend hinsetzen. Und ich habe wirklich noch nie vorher von dieser Serie bei Netflix gehört, weil Netflix ist ja ein großer Streamingdienst. Warum ist uns das noch nie untergekommen, wenn sie immerhin schon 5 Jahre alt ist? 2021 kam sie?
Kam während Covid. Das war so
ist vielleicht untergegangen.
Genau, und ich glaube auch, dass man der Serie nicht viel Beachtung schenkt, wenn man bei Resident Evil nicht so tief drin steckt.
Okay.
Deswegen hier.
Hier empfohlen von Andrea. Danke für diesen kurzen und knackigen Tipp. Und dann kannst du mir schon mal den nächsten reinholen. Und während ich auf meinen nächsten Gast warte, habe ich auch noch eine Sprachnachricht von Max erhalten, der heute nicht persönlich hier sein kann, dafür aber uns was dalassen wollte. Und natürlich, wie es sich für unseren Serienexperten gehört, auch was Brandaktuelles im Gepäck hat. Aber hört es euch am besten selbst an.
Hallo, hier ist der Max und mein Miniserientipp ist eine schaurige Netflix-Erfahrung. Ich gehe erstmal einen Schritt zurück, denn ich wollte für meinen Tipp etwas Aktuelles aus diesem Jahr mitbringen und habe mich zwischen 2 Serien entscheiden müssen. Eigentlich hätte ich auch gerne nochmal die Miniserie Love Story bei Disney Plus empfohlen, aber da wir die schon gerade erst in unserem Frühjahrsfazit mit drin hatten, habe ich mich für eine andere entschieden und zwar Something Very Bad Is Going to Happen. Die läuft seit dem 26. März bei Netflix. ist mit 8 Folgen abgeschlossen und eine Horror-Miniserie. Auch ein Grund, warum ich sie euch ans Herz lege, es gibt bei Netflix einfach zu wenig neue Horrorserien, seit Mike Flanagan weggegangen ist. Und diese hier ist wirklich mal wieder was Frisches und anderes im Netflix-Programm. Dahinter stecken einerseits die Duffer-Brüder als Produzenten, also die Stranger Things-Schöpfer, und kreiert wurde die Serie von Hayley Z. Boston. Und es ist ihre erste Serie als Schöpferin und dafür ist es wirklich ein starkes Debüt. Aber worum geht es denn überhaupt? Also seit einiger Zeit führen Rachel Harkin und Nikki Cunningham eine glückliche Beziehung und glauben ineinander, ihren jeweiligen Seelenverwandten gefunden zu haben. Sie sind frisch verlobt und wollen sich in wenigen Tagen endlich das Jahr Wort geben. Dafür treten sie die weite Reise zum Summerhouse, dem Anwesen der Familie Cunningham, an, das sich tief in den Wäldern irgendwo auf dem Land befindet. Und hier soll Rachel erstmals ihre neue Familie kennenlernen. Aber schon vor der Ankunft auf dem Summerhouse schleicht sich bei Rachel ein mulmiges Gefühl ein, das sich die kommenden Tage nur verstärken soll. Und schon die erste Bekanntschaft mit ihrer Schwiegermutter Victoria und Schwiegervater Mr. Cunningham, Nickys Geschwistern Portia und Jules sowie dessen Ehefrau Nell lässt Rachel vermuten, dass hier irgendetwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Aber bald ist sie schon davon überzeugt, dass auf ihrer Hochzeit etwas sehr Schlimmes geschehen wird. Deswegen auch der Titel Something Very Bad Is Going To Happen. Und mehr über die Handlung zu verraten wäre an dieser Stelle falsch, denn der Clou der Serie ist gerade zu Beginn das Unbekannte, das Spiel mit der Ungewissheit, was hier überhaupt vor sich geht, und der Erwartung, dass irgendetwas Übernatürliches oder vielleicht auch nicht Übernatürliches dazu führt, dass die Hochzeit in einem Blutbad endet, was direkt in der allerersten Szene nämlich schon angedeutet wird. Und die Serie teilt sich im Prinzip in zwei Hälften. Die erste Hälfte ist verdammt atmosphärisch, muss man sagen. Jede Person verhält sich seltsam, überall gibt es groteske und befremdliche Ereignisse und das erzeugt so ein wohliges, aber auch unbequemes Gruseln. Und dann stellt man sich so Fragen, haben wir es hier mit einem Ready-or-Not-Szenario zu tun, dass diese reiche Familie irgendwas mit der Braut vorhat? Was hat es mit der unheimlichen Legende des mörderischen Sorry Man auf sich? Meine Gedanken sprangen sofort in Richtung Get Out, dass Rachel womöglich zu einem Gefäß für ein krankes Familienmitglied wird und geopfert werden soll. Also da kann der Kopf richtig mitdrehen bei der Serie. Dann kommt aber ein großer Bruch in der Mitte, wo bei vielen die Meinungen auseinandergehen, denn nach 4 Folgen legt sich die Serie direkt fest, was hier wirklich vor sich geht, lässt die Katze aus dem Sack und dann geht es nicht mehr ums Rätseln, was hier vor sich geht, sondern für die betroffenen Figuren geht es jetzt nur noch darum, einen Weg zu finden, wie sie und ob sie sich aus ihrem Hochzeitsschicksal noch irgendwie befreien können. Und die Serie steht und fällt natürlich damit, ob die Auflösung des, in Anführungszeichen, wirklich Schrecklichen am Ende auch funktioniert und sich die Reise dahin auch lohnt. Und da kann ich nur sagen, dass mich die Serie tatsächlich dann doch gut abgeholt hat mit ihrem infernalen Finale. Und gerade als Horrorfan habe ich mich von der Serie sehr gesehen und abgeholt gefühlt. Also erwartet keinen Terror oder massig Jumpscares. Es geht vielmehr um Atmosphäre, Schaudern und ab und zu auch ein bisschen Ekel. Und es gibt auch einige schöne Verweise an Horror-Klassiker oder Gruselklassiker, wie zum Beispiel Evil Dead oder Final Destination oder auch eine sehr eindeutige Hommage an den Found-Footage-Grusler Blair Witch Project. Fiel mir der Titel gerade nicht ein. Blair Witch Project, genau. Also bestimmt ist die Serie nicht perfekt, muss man auch dazu sagen. Also erwartet kein neues Spuk in Hill House oder Midnight Mass. Und es gibt einige Längen, aber im Großen und Ganzen hat sie mich wirklich sehr positiv überrascht. Also vor allem Hauptdarstellerin Camila Morone ist da eindeutig das Highlight in der Serie. Aber auch die Inszenierung ist kreativ und stimmungsvoll. Es gibt ein paar sehr schöne, stressige Plansequenzen in der Serie auch zu sehen. Also wenn ihr mal wieder eine schön gruselige Horror-Miniserie sucht, dann ist Something Very Bad Is Going To Happen mein Tipp an euch. Aber eine kleine Warnung noch, die Serie ist schon arg dunkel. Also am besten schaut ihr sie spät abends in der dunklen Wohnung allein vor dem Fernseher. Ich glaube, das ist das beste Szenario, wie ihr diese Serie schauen könnt. Und nach Something Very Bad Is Going To Happen werdet ihr euch sicher zweimal überlegen, ob ihr jemals heiraten wollt. Dann wünsche ich euch jetzt erstmal noch frohes Gruseln, hoffentlich mit dieser Serie, und gebe wieder zurück an Esther.
Ja, das sind 8 Folgen von 41 bis 59 Minuten, also etwas über 6 Stunden. Das ist auch ein Miniserienbinge, den man gut schaffen kann, würde ich behaupten. Und damit freue ich mich sehr, ein Comeback hier zu feiern. Jetzt sitzt mir nämlich Nino gegenüber. Hallo Nino.
Hallo.
Willst du dich nochmal kurz vorstellen, wer du eigentlich bist, weil du bist nicht so häufig Gast hier.
Gerne. Ich bin meines Zeichens Social Video Producer bei Moviepilot und Filmstarts. Das heißt, alle Videos, die ihr so auf Social Media von Moviepilot und Filmstarts seht, ist die Chance groß, dass eins davon von mir ist oder mehrere. Meine Stimme hört man ab und zu. Manchmal sieht man mich mittlerweile auch bei Moviepilot.
Ja. Und du schaust für diesen Job natürlich auch sehr viele Serien. Ja. Umso schöner, dass du uns eine Miniserie mitgebracht hast, wo ich weiß, dass die dir schon seit letztem Jahr sehr am Herzen liegt.
Das ist korrekt.
Was ist das, was du hier vorstellst?
Ich spreche ja gerne immer, wenn ich darf, über britische Serien und vorzugsweise auch gerne Sachen, die der Autor Stephen Moffat geschrieben hat. Und
Sherlock, kann man da mal kurz einwerfen?
Zum Beispiel. Oder Dracula, oder war auch lange Zeit Head-Autor von Doctor Who. Und hat außerdem vor gar nicht mal allzu langer Zeit eine 4-teilige Miniserie geschrieben, die hieß Douglas is Cancelled. Die gab es lange Zeit gar nicht in Deutschland. Ich glaube, so kam erst ein Jahr danach.
Wir mussten richtig lange warten.
Ja, kam sie nach Deutschland und lief dann auch nur bei Arte. Und es ist wirklich eine 4-teilige, kurzweilige Miniserie, die vom Titel her bekommt man ja schon so ein bisschen Angst, dass es so um was Politisches gehen könnte, weil ich glaube, es ist auch so ein bisschen angelehnt auf einen realen Fall von einem, sagen wir mal, Duo, beim Nachrichtensprecher-Duo, wo die Handlung losgeht, dass der männliche Part ihm wird nachgesagt, dass er etwas Verwerfliches gesagt hat auf einem privaten Event. Also da gibt es einen Tweet drüber und darüber entfaltet sich dann so ein Shitstorm und so eine ganze Hasskampagne, worüber auch quasi auf seiner Arbeitsstelle diskutiert wird und sich gefragt wird, was hat er denn gesagt? Hat er überhaupt irgendwas gesagt? Was stimmt denn so? Und der ganze Medienzirkus, der das nach sich zieht, insbesondere mit seinem Zusammenspiel, mit seiner Co-Host, mit seiner Kollegin, ist sehr wendungsreich, sehr witzig, sehr spannend und geht wirklich in Richtungen innerhalb dieser 4 Folgen, die man nicht unbedingt erwartet.
Auf jeden Fall, ja. Ich war auch überrascht, wo mich das so hingetragen hat. Vor allem auch mit der Kombination von den 2 Hauptdarstellern, die ja klasse besetzt sind. Also
Hugh Bonneville,
genau, den man aus Downton Abbey kennt, der Papa.
Und der Papa in Paddington.
Genau.
Deswegen so natürlich auch so jemand, den man natürlich erstmal so mag.
So gut besetzter, genau. Brite, genau.
Genau. Netter. Und auf der anderen Seite hat man natürlich für Menschen, die gerne Stephen Moffat-Serien schauen, eine alte Bekannte, nämlich Karen Gillan, die man natürlich auch aus Guardians of the Galaxy kennt als Nebula, aber halt auch aus Doctor Who zum Beispiel als Amy oder aus Welcome to the Jungle, Jumanji, diesen Film.
Ja, die hat schon auch viel gemacht.
Genau. Und sie ist quasi die 2. Hauptrolle.
Ja, also wirklich sehr, sehr britischer Humor auch, auf jeden Fall. Du hast gesagt 4 Folgen.
Ja.
Es sind, ich habe nachgeguckt, 39 bis 44 Minuten, also so gute Dreiviertelstunde meistens. Das ergibt dann im Endeffekt 2,5 Stunden, beziehungsweise 2 Stunden und 43 Minuten. Mhm. Kann man also gut in einem Abend gucken. Und von dir ist das eine klare Empfehlung, wie ich höre.
Definitiv. Ich würde fast sogar allerdings eine Triggerwarnung noch aussprechen wollen, besonders auf Folge 3. Allerdings, wenn ich jetzt... Das ist so schwierig, weil wenn ich jetzt sage, auf was...
Wofür? Dann ist es ja schon wieder gespoilert.
Ist es ein bisschen gespoilert. Also,
sie hat sensible Themen,
genau,
könnte man dazu sagen.
Genau, das könnte man so dazu sagen. Und wenn man sich im Medienbereich umschaut, könnte man so eine Ahnung haben, in welche Richtung es geht vielleicht.
Okay, das ist doch sehr gut. Das hast du schön umschrieben, würde ich behaupten. Und leider läuft die nicht mehr bei Arte inzwischen. Also die waren mal eine Zeit lang in der Arte-Mediathek, ist jetzt wieder raus. Das heißt, wenn ihr sie schauen wollt, müsst ihr sie leider kaufen oder leihen bei den üblichen Kanälen wie Amazon und so.
Genau.
Vielen Dank für diesen Tipp, Nino.
Danke.
Dann holen wir doch gleich den nächsten Gast rein. Und damit freue ich mich ganz besonders, hier die Social-Media-Chefin zu begrüßen. Mir gegenüber sitzt Melanie. Hallo.
Hallo.
Du hast eine Serie aus dem letzten Jahr mitgebracht, was ganz hochaktuell ist quasi, was auch die Runde gemacht hat durchaus und weil es auch vor allem, was ich schön finde, eine deutsche Serie ist, die wir hier mal drin haben. Was ist das?
Genau, es geht um die Serie Chabos. Genau, wie du sagtest, eben aus dem Jahr 2025, sind 8 Folgen, 30 bis 40 Minuten jeweils und die sind beim ZDF im Stream
Ich hab tatsächlich nachgerechnet, weil es so 30 bis 40 Minuten länger sind. Das sind dann insgesamt unter 5 Stunden. Also kann man wirklich schnell weggucken.
Ich glaube dir da. Mathe ist nicht so meine Stärke.
Ich habe meinen Taschenrechner zur Hilfe genommen.
Sehr gut, sehr gut.
Worum geht's denn, wenn man mit dem Titel Chabos überhaupt nichts anfangen kann?
Genau, also es geht um Peppi. Der heißt eigentlich Nico Pfeffer. Aber natürlich die coolen Jungs, die Chabos, wie man sie nennt, die haben sich alle tolle Spitznamen gegeben. Und wir treffen ihn, wenn er 36 ist und erfährt, dass es ein Klassentreffen gibt, bei dem er nicht eingeladen wurde.
Badum.
Also begibt er sich so ein bisschen auf die Reise, wieso, weshalb, warum. Und da deckt er auch so ein paar auch nicht so schöne Wahrheiten über seine Jugend im Jahr 2006 auf. Und da nimmt er uns dann auch gerne mal mit. Also auch in der Art und Weise, dass er die vierte Wand bricht und da auch irgendwie erscheint als Erwachsener wieder, aber... Natürlich, also die Figuren wissen es alles nicht, aber mit dem Zuschauer wird geredet.
Ja.
Und man ist dann wirklich im Jahr 2006 und immer mal wieder in der Gegenwart und folgt Peppi.
Ja, und das ist auch wirklich schön gelöst, finde ich, dass man sowohl die jungen Darsteller als auch die Erwachsenen hat, die wirklich häufig sehr gut zusammenpassen.
Ja.
Also großes Casting auf jeden Fall.
Genau.
Und warum, es klingt jetzt erstmal nach einer gängigen Geschichte, da geht jemand zum Klassentreffen und erinnert sich an früher. Was hat dir an der Serie so besonders gefallen,
ja,
dass sie so in Erinnerung geblieben ist anscheinend?
Also ich denke, ich bin auch die Top-Zielgruppe, weil genau dasselbe. Also nicht dasselbe, ich bin eingeladen worden immer zu den Klassentreffen, aber 36 und ich war 15, 16, 2006. Und das ist wirklich in großen Teilen. Also ich habe niemals einen Subway oder ähnliches überfallen und ich habe auch nicht unbedingt meinen Dealer mit Krümeltee bestochen oder bezahlt. Aber Krümeltee vor allem, den haben wir viel getrunken auf Klassenfahrten und so weiter und so fort. Also es ist eine sehr authentische Darstellung der 2006er oder der Jugend im Jahr 2006 in den 2000ern einfach. Peppi fasst es eigentlich ganz gut zusammen. Also er sagt, problematisch und ekelhaft, das war unsere Jugend. Aber hat es uns geschadet? Ich meine, die Frage muss sich dann jeder selbst stellen.
Wenn man die Serie schaut.
Ja, genau. Und die Frage stellt er sich dann auch selbst und weiß auch nicht so ganz, ob er zu einer Antwort kommt. Aber genau, und man schaut die Serie und denkt so, okay gut, stellt man sich selbst die Frage und wandert er auch nochmal, wenn man selbst aus der Zeit kommt, so ein bisschen in den eigenen Erinnerungen.
Ja, ich finde es auch sehr schön zum Beispiel am Beispiel seines Freundes, der den Spitznamen Gollum erhält,
ja,
was natürlich super lustig damals ist, aber so rückblickend ist es jetzt nicht schon sehr herabsetzend diesem eigentlich Freund gegenüber.
Ja.
Das finde ich stark, dass die Serie es halt schafft, einerseits schon so Nostalgie für damals zu wecken, mit was man da alles im Hintergrund entdecken,
ja,
kann und was die alles für Mist gebaut haben und was man so für Gewohnheiten hatte und gleichzeitig halt auch so in der Rückschau zu sagen, aber wie bewerten wir das heute,
ja,
und kann man sich da noch so dran klammern an, wann war das eine geile Jugend?
Genau, und das hatte ich so ein bisschen beim Gucken, wie gesagt, dieses,
ja,
Schatz mir geschadet, ja, vielleicht war das ein oder andere nicht so toll, aber es wird sehr, ja, sehr authentisch rübergebracht und auch immer reflektiert, also dadurch, dass man auch immer nochmal den Erwachsenen Peppi hat oder auch alle anderen Erwachsenen, wie sie sich entwickelt haben und wie die vielleicht die Zeit wahrgenommen haben im Gegensatz zu dieser Hauptfigur.
Ja.
Und sich dem Ganzen stellen. Das ist einfach sehr toll. Und was du ja eben auch schon angesprochen hast, also es sind sehr viele Kleinigkeiten so im Hintergrund. Also die Folgen heißen irgendwie so, warum liegt hier eigentlich Stroh? Oder E boom, c'est le choc.
Ja.
Alle, die auf einem, ich glaube, Gymnasium in den
Französische
2000er, genau,
hatten, ja,
genau,
da wissen sofort, was gemeint ist.
Und das sind dauernd diese Anspielungen, illegale Downloads von Filmen, wie gesagt, dieser Krümeltee, die Schriften von allein von den Credits oder auch manchmal von Einblendungen sind diese typischen PowerPoint- oder Paint-Dinger,
ja, ja,
die wir alle getestet haben. All sowas. Die Musik, also es sind nicht nur die größten Hits, zum Beispiel von No Angels, irgendwann kommt auch mal Daylight in Your Eyes, aber es kommt auch Still in Love with You und wenn die in einem Eiscafé sitzen. DJ Tomek, an den ich mich überhaupt nicht mehr erinnern konnte. Solche Sachen. Ich meine, ich komme, das muss ich gerne immer überall unterbrechen, ich komme ja aus Frankfurt und Sabrina Settler, Schwester S, hat auch einen kurzen Auftritt und tatsächlich waren Sabrina Settler und ich auf derselben Schule.
Da kommt noch mehr Schulzeit mit dir zusammen,
genau,
mit dieser Serie.
Zwar 15 Jahre Unterschied, aber okay. Und das sind alles die Sachen, das geht um DSDS, Domian, Barbara Salesch.
Also
Mendes,
wenn euch all diese Filme, die Melle hier gerade, Begriffe, die Melle gerade rausholt, was bedeuten oder irgendwie was anklingen lassen, dann hattet ihr wahrscheinlich auch eine Schulzeit in den 2000ern.
Ja.
Und dann müsst ihr diese Serie gucken.
Genau.
Danke für den Tipp, Melle.
Gerne.
Tschüss. Und damit kommen wir aus dem ZDF-Stream, wo es Lustiges anzusehen gab, in die dramatischen Regionen von Amazon Prime Video. Und deshalb sitzt mir jetzt Matthias gegenüber. Hallo Matthias.
Hallo Esther.
Du hast uns eine der niederschmetterndsten Miniserien mitgebracht, die ich glaube heute im Gepäck habe, aber nichtsdestotrotz eine, die mir auch sehr lange in Erinnerung geblieben ist. Was ist The Underground Railroad?
Genau, The Underground Railroad. Ich glaube, das ist der denkbar schlechteste Nachfolger, den man jetzt nach Chavos vorstellen kann. Aber auch für mich eigentlich eine der Serien, die ich in den letzten Jahren wirklich am eindrücklichsten fand. Verantwortlich dafür ist vermutlich die Wahl des Regisseurs. Barry Jenkins ist das nämlich. Der hat, kennt ihr bestimmt ganz viele, den Moonlight gemacht. Der war sehr toll. If Beale Street Could Talk. Eigentlich auch einer meiner Lieblingsfilme in den letzten Jahren. Und Mufasa, The Lion King, ist vermutlich, wenn wir ganz ehrlich sind, sein bekanntester,
inzwischen
populärster
bekanntester, ja.
Film. Leider nicht sein bester. Ich verbinde Barry Jenkins vor allem mit wahnsinnig emotionalen Stoffen, die wirklich auf eine sehr sensible Art und Weise dargebracht werden, als wirklich mit Bildern, in denen man sich verlieren kann, mit der ganz starken Musik. Nicholas Britell, der Komponist, der begleitet ihn eigentlich seit Moonlight, seit Beginn seiner Karriere.
Kanntest du ihn schon tatsächlich auch, als diese Serie kam? Weil 2021, okay, liegt jetzt schon ein Stück zurück, und dachtest dann, boah, jetzt 10 Folgen Barry Jenkins.
Ja, doch, klar. Also ja, ich meine, ja, wann kam denn Moonlight bei uns ins Kino? Ich weiß gar nicht.
Ja, ein bisschen, 2018, glaube ich.
Also nö, also Barry Jenkins war, ja. Ich weiß auch noch, damals auf den If Beale Street Could Talk habe ich so lange hingefiebert, weil ich da auch das Buch dann davor gelesen hatte. Und tatsächlich Underground Railroad hatte ich auch das Buch gelesen, Calls and Whitehead, auch ein sehr toller Autor, der hier mal im Podcast aufgepoppt ist, als du die Nickel Boys mitgebracht hast.
Ja, sehr richtig. Ja. Gut aufgepasst.
Gut aufgepasst.
Bei uns kam er übrigens 2017 schon ins Kino, Moonlight, obwohl er jetzt von 16
war. Also ich glaube, wir können sagen, wir sind schon ein bisschen länger auf dem Barry Jenkins Train.
Sehr gut.
Die Serie kam dann genau 2021. Und die Geschichte, die Colson Whitehead letzten Endes erzählt, ist so verankert in der US-amerikanischen Geschichte. Da gab es ja dieses Underground Railroad, war ja im Endeffekt ein Netzwerk für Sklaven, afroamerikanische Sklaven, die aus dem Süden irgendwie in die Nordstaaten gebracht wurden. Und dieses Netzwerk kann man sich eher auf so einer metaphorischen Ebene vorstellen mit, es gibt halt verschiedene Stationen, es gibt Menschen, es gibt Kontakte und so weiter. Und der Underground Railroad, die Serie, stellt sich das halt wirklich vor, wie als gibt es unterirdisch ein Schienennetzwerk, wo Menschen einfach durch das Land transportiert werden können. Das wäre so ein bisschen der fantastische Aspekt der Serie. Aber ansonsten ist sie schon sehr tief verwurzelt in den tatsächlichen geschichtlichen Gegebenheiten, also, und ich glaube, daher erklärt sich, warum du diese Serie eingeleitet hast. Das ist wirklich nichts für schwache Nerven, weil es ist ziemlich düster, was da alles passiert. Also wir lernen die schlimmsten Formen eigentlich des ausgedrückten Rassismus in den USA irgendwie kennen, mit unserer Hauptfigur Cora. Sie befindet sich auf der Flucht, sucht da irgendwie einen Weg zu finden, in den Norden zu kommen, und ja, streift dann einmal so einen Querschnitt durch die USA der damaligen Zeit, aber auch irgendwie so eine USA, die sehr wirkt, als könnte man viele Dinge heute noch darin sehen, darin lesen. Und das macht die Serie dann trotz diesen drastischen Bildern, die sehr historisch verankert sind, auch sehr poetisch irgendwie. Also ich weiß nicht, wie ich die Serie einem richtig empfehlen soll, weil sie ist total niederschmetternd, aber jedes Mal, wo ich die geguckt habe, habe ich auch immer so ein bisschen, Staunen ist jetzt wirklich das falsche Wort dafür, aber die nimmt einen schon mit auf so eine richtig filmische Reise, wo man eben auch eintaucht in diese Bilder und sich von der Musik leiten lässt und wo dann eben nicht nur dieses Leid und das Grauen und die ganze Unterdrückung in der unterschiedlichsten Form gezeigt wird, sondern wo Barry Jenkins auch irgendwie wirklich als sehr prominente und starke Stimme des modernen schwarzen Kinos irgendwie versucht, mehr darin zu sehen, wirklich die Menschen zu sehen und nicht nur irgendwie das, was ihnen angetan wurde oder auch das, was sie antun. Wir haben hier mit der Joel Edgerton-Figur auch einen Sklavenjäger zum Beispiel drin. Also es wird sehr zweigleisig gefahren, und Barry Jenkins hat dann, ich weiß gar nicht, ob man das noch schauen kann, er hatte das damals auf seinen Vimeo-Channel hochgeladen, quasi so eine Art Bonus-Episode, die hat er einfach The Gaze betitelt, und was er darin macht, ist, er schaut sich all diese Nebenfiguren oder Statisten und so, die in der Serie auftauchen, einfach nur an, so, er schaut ihnen direkt in die Gesichter, und das steckt auch teilweise auch schon in der Underground Railroad-Serie drinne, dass die Figuren fast schon so die vierte Wand irgendwie durchbrechen. Also sie machen es nie wie Kevin Spacey in House of Cards irgendwie, dass es sich wirklich zielgerichtet an das Publikum wendet, sondern es ist eher so, du streifst durch diese Geschichte und merkst, du gehst einfach nicht nur vorbei an einem verfilmten Wikipedia-Eintrag, der dich mit Informationen zuschustert, bis du irgendwann nur noch Bahnhof verstehst, sondern es sind wirklich
Menschen, dreidimensionale Figuren.
Du bist da
irgendwie
quasi an der Hand der Figuren, ja, die genau dich mit so, in so ihr Leben
und,
nimmt. So,
und ja, sie gucken dich an und sagen dir, ich bin da, ich bin ein echter Mensch. So, meine Geschichte ist nicht einfach nur irgendwas, was du halt jetzt im Geschichtsunterricht exemplarisch vorgetragen bekommst, sondern das hier hat was Wahrhaftiges, was Profundes. Und ich finde, das transportiert die Serie unglaublich gut. Ich glaube, keiner guckt die Serie einfach mal so schnell an einem Wochenende weg. Ich würde das
geht
auch
schon
nicht
gar nicht wegen der 10 Stunden Laufzeit, die man da investieren muss. Ich habe nachgerechnet. Oh, ich fand es auch sehr faszinierend, dass es so unterschiedliche Längen, aber auch thematische Ausrichtung der Episoden sind. Also die kürzeste Episode ist nur 21 Minuten lang und die längste 1 Stunde und 18. Also 4-mal so viel. Und man hat aber halt auch so unterschiedliche Einsätze. Ich glaube, meine beste Erinnerung oder meine stärkste Erinnerung ist, wo jemand dann nur so in so einem Dachboden eingesperrt ist und die ganze Zeit mitkriegt, was passiert da, auf heißen Kohlen sitzt, werde ich jetzt gefasst oder nicht? Und
dann aber auch die Kamera, wie sie am Ende so ganz weit rausgeht und dir halt zeigt, so, was das eigentlich für eine Dimension hat, das alles. Auf der einen Seite warst du noch ganz klaustrophobisch gefangen und dann plötzlich...
Das ist doch nur so ein Schicksal, was wir da irgendwie mal Anteil nehmen.
Also ich finde, die ist... Ich weiß gar nicht manchmal, ob ich sie wirklich als Serie bezeichnen will. Ich will jetzt auch nicht diesen Satz sagen, mit Serie wie ein Film ist, sondern ich glaube einfach, Barry Jenkins hat sich die Geschichte angeschaut und hat überlegt, wie kann ich die am besten mit den Werkzeugen, mit der Sprache, mit den Filmbildern, die ich zur Verfügung habe, wie kann ich die am besten umsetzen? Und dann ist es mir völlig egal, ob das halt jetzt 20 Minuten oder 80 Minuten geworden sind, sondern ich will einfach so zum Kern des Ganzen vordringen und dafür nehme ich mir die Zeit. Und das ist auch, wenn ich so zurückblicke und mir anschaue, was hat Amazon so an Originalserien veröffentlicht, ist das eine der wirklich verblüffendsten, wagemutigsten Produktionen, die sie gemacht haben, wo ich das Gefühl hatte, wirklich, da hatte der Filmemacher Barry Jenkins keine Grenzen, keine Auflagen, sondern es ist wirklich einer dieser fast schon heute utopisch wirkenden Blankchecks, die er so im Streaming-Zeitalter bekommen hat. Und die haben einfach gesagt, hey, du bist interessant, wir wollen irgendwas von dir. Hier kannst du einfach mal machen. Und heutzutage hat man das ja kaum noch so. Da ist ja so, hat sich die Streaming-Welt auch mehr so den klassischen Hollywood-Regeln oder so angenähert. Und
da könnt ihr was einfach was ganz Besonderes sehen. Ja. Danke viel für diesen Tipp, Matthias. Das war ein sehr schöner Einblick. Und sehr passend dazu hat uns auch Joana eine Sprachnachricht mit ihrer nächsten Serie dagelassen.
Ja, ich möchte euch heute die Serie Schwarze Früchte ans Herz legen. Die ist 2024 erstmals in der ARD-Mediathek erschienen. Es ist also eine deutsche Serie. Sie besteht aus 8 Folgen, die jeweils circa 30 Minuten lang sind. Und ich würde sagen, es ist eine Coming-of-Age-Dramedy-Serie. Sie wurde von Lamin Leroy Jibba als Schöpfer, Head-Autor und Hauptdarsteller ins Leben gerufen. Also wir sehen ihn selbst eben auch in der Hauptrolle dieser Serie. Generell dreht sich Schwarze Früchte um verschiedene People of Color und schwarze queere Personen in ihren 20ern in Hamburg. Im Mittelpunkt steht dabei Lalo, eben gespielt von Lamin Leroy Jibba, der gerade sein Architekturstudium abgebrochen hat und er hat auch gerade seinen Vater verloren. Also da sind einige Schicksalsschläge eben auf ihn zugekommen und jetzt navigiert er etwas ziellos durch verschiedene Projekte, Freundschaften und Liebschaften in der Großstadt und erhält dabei Unterstützung von seiner besten Freundin Carla, die sehr, sehr gegensätzlich zu Lalo ist. Sie stemmt gerade eine erfolgreiche Karriere in der Finanzwelt, also sie arbeitet sich da gerade hoch. Und generell geht es auch um viele Figuren noch aus deren Freundeskreis. Also wir bekommen da ein vielschichtiges Bild von verschiedenen Charakteren eben in der Großstadt in den 20ern Hamburg. Also so ein bisschen Quarter-Life-Crisis könnte man auch das große Thema dieser Serie nennen. Also im Mittelpunkt stehen eben Themen wie Selbstfindung, aber eben vor allem auch die Erfahrung schwarzer, queerer Menschen in Deutschland. Und das ist in der deutschen Serienlandschaft ja immer noch wirklich sehr, sehr selten und ein seltener Einblick, leider, muss man sagen. Da geht es dann eben auch viel um rassistische, queerfeindliche und sexistische Erfahrungen, die Figuren in ihrem Alltag machen. Das ist nicht immer einfach auch mit anzugucken, aber die Serie nähert sich dem extrem sensibel und auch sehr berührend. Und es wird auch sehr häufig lustig und auch cringe, genau wie die ganzen Herausforderungen eben des Erwachsenwerdens selbst. Auch hinter der Kamera waren sehr, sehr viele People of Color und schwarze Menschen beteiligt. Also da hat Lamine Leroy Jiba und die Produktionsfirma Jünglinge haben da sehr, sehr drauf geachtet. Also es ist wirklich ein sehr, sehr seltenes Projekt in Deutschland, wo es dann eben auch umso schader ist, dass die Serie keine zweite Staffel von der ARD erhalten hat. Deswegen muss man die Serie heute als Miniserie bezeichnen, weswegen sie dann doch auch in diese Kategorie hineinfällt. Deswegen müsst ihr aber auch damit rechnen, wenn ihr die Serie zu Ende guckt, dass am Ende nicht alle Fragen beantwortet werden und man so ein bisschen vielleicht unbefriedigt aus dieser ersten Staffel hinausgeht und denkt, ach, ich würde eigentlich schon gerne wissen, wie es jetzt mit Lalo und Co. weitergeht. Das erfahren wir dann leider nicht mehr, aber ich möchte euch trotzdem die Serie empfehlen. Ich finde es trotzdem sehenswert. Und ja, ihr könnt die Serie in der ARD-Mediathek schauen. 8 Folgen.
Ja, das ist natürlich schade, dass das nicht zu Ende geführt wurde. Dadurch haben wir jetzt aber eine Miniserie natürlich in der Hand. Und ich glaube, das lohnt sich auf jeden Fall auch mal da reinzuschauen. Und damit sitzt mir schon mein nächster Gast gegenüber. Hallo Mario.
Hallo Esther.
Du hast eine Miniserie mitgebracht, von der ich vorher noch nie gehört hatte.
Das wird wahrscheinlich vielen so gehen.
Umso schöner, ein Geheimtipp.
Genau, das ist eine kleine Mikroobsession von mir aus dem Januar dieses Jahres gewesen. Ist allerdings schon viel älter. Und zwar habe ich schon als Twin Peaks-Fan über 20 Jahre von dieser Serie gehört, weil es immer hieß, oh, auch aus den 90ern, kam direkt danach und hat versucht so ein bisschen auch so eine weirde Sci-Fi-Geschichte auf besondere Art zu erzählen.
Ich finde auch, der Titel klingt schon wie Twin Peaks. Es heißt nämlich Wild Palms.
Wild Palms, genau. Vielleicht auch wegen Laura Palmer, das ja, war die Assoziation, genau. Das ist ein Cyberpunk-Verschwörungs-Mystery-Thriller, vielleicht könnte man das so am besten sagen. Ich glaube, in meinem Text, den ich geschrieben habe, habe ich es beschrieben als eine Mischung aus dem Vibe von Twin Peaks mit der Verschwörungsstory aus Videodrome. Allerdings ohne den Body-Horror.
Kein Cronenberg, Körper aufreißen.
eher die Mediensatire mit, es gibt Leute, die sich in so einer Cyberspace-Welt im Propaganda verlieren wollen und es gibt Leute, die sich da entgegenstellen.
Kann man trotzdem sagen, dass die Serie irgendwie eine Handlung hat, die man Normalsterblichen wiedergeben kann?
Nein, auf jeden Fall. Es spielt in der Zukunft von Los Angeles im Jahr 2007.
Oh, weit in der Zukunft, damals 1993.
Genau. Und Jim Belushi spielt hier einen Anwalt, der wird von seiner ehemaligen College-Flamme kontaktiert, die ihren Sohn sucht. Und da soll er als Anwalt doch mal die Fühler ausstrecken. Und dann wird er aber katapultiert in die Machenschaften der Mediengruppe Wild Palms, wo der Senator Kreutzer, gespielt sehr großartig und komplett unhinged von Robert Loggia. Und wenn ihr schon denkt, Robert Loggia war in Lost Highway komplett unhinged, ihr habt noch gar nichts gesehen, der ist hier mindestens genauso gut. Benutzt halt seinen eigenen Fernsehsender, um eine ganz neue Technologie an die Leute zu bringen, mit der man die Fernsehsendungen direkt ins Wohnzimmer beamen kann, sozusagen, wenn man das richtige Equipment dafür hat. Gleichzeitig geht es um so einen mehr oder weniger magischen Computerchip, mit dem man irgendwie zum Gott werden kann oder sowas. Es ist aber vom Vibe her sehr verträumt und sphärisch. So
du hast doch offenbar mit Cyberpunk nicht zu viel versprochen, was da alles geht. Also man kann diese Nachrichten in die Wohnzimmer projizieren, auch wenn die Leute das nicht wollen. Einfach so, ja, hier habt ihr und schaut oder?
Naja, das wird vielleicht. Der ist gleichzeitig nämlich auch das Oberhaupt einer Science-Fiction-Kirche. Also hier ist auch sehr, sehr deutliche Scientology-Kritik mit drin. Und es gibt ganz viele Offenbarungen und Wendungen. Der Soundtrack ist von genauso wichtig wie bei Twin Peaks. Tatsächlich auch ist von
auch so Synthie?
Ja, von Ryuichi Sakamoto, also einem der Synth-Götter, die es da draußen gab, der ja auch vor ein paar Jahren leider verstorben ist. Hinter der Kamera hast du dann bei 2 Folgen Catherine Bigelow
okay,
bei einem ihrer ersten
Regiejobs. So.
Und produziert ist das Ganze von Oliver Stone, der auch ganz groß gefeatured wird, meist wenn von der Serie gesprochen wird.
Das war ein 90er Name, den kann man raushauen.
Genau,
alle was
down. Und Wall Street und so, aber der tatsächlich hier nur Produzent ist.
Okay, sehr schön.
Und lustigerweise, lustiger Fun Fact, das Ganze basiert auf dem Comicstrip des Serienschöpfers. Bruce Wagner heißt er, den kennt heute keiner mehr. Aber der Comic, der erschien damals in so einem Männermagazin und dann sofort laufen. Und in Deutschland, wir sind das einzige Land, wo es eine Printausgabe von dem Comic gab, also eine gebundene.
Huh. Ja. Das war Marius Deep Dive, sehr schön. Würdest du, also zum Abschluss würde ich gerne noch wissen, denkst du, das ist eine Serie, die auch Leute, die jetzt nicht diesen Twin Peaks Hintergrund haben, genießen können? Oder ist es schon eher so sehr nischig, dass du sagst, vor allem für die Twin Peaks Fans ist es eine Sache?
Also wenn ihr auf experimentelle, vibige Sachen steht, mit lauter Sci-Fi oder vielmehr Literaturreferenzen, dann ist das auf jeden Fall ein Ding für euch. Und um nochmal eine Sache zu erzählen, warum das hier auch noch den ultimativen Cyberpunk-Ritterschlag erhalten hat. William Gibson, der Erfinder von Neuromancer und der das Cyberpunk-Genre so mitbegründet hat, der hat hier einen Cameo-Auftritt als sich selbst, einen seltenen.
Also eigentlich Pflicht zu gucken, bevor Neuromancer kommt dieses Jahr.
Stimmt.
Gut, das sind 5 Folgen. Von insgesamt mal 1 Stunde 28, mal 45 Minuten nur Länge, habe ich nachgeschaut.
Die sind alle sehr verschieden lang, genau.
Damit kommt man auf 4,5 Stunden am Ende.
Richtig. Und gibt es nirgendwo in der Flat, aber ihr könnt das bei Amazon, ich glaube für insgesamt 9 Euro die ganze Staffel euch besorgen. Es gibt aber auch eine DVD für die ganzen Heimkino-Leute,
also
die ich mir natürlich auch sofort besorgt habe. Und den Comic.
Entweder Scheibe oder halt Leih- und Kaufstream, alles
große
klar.
Große Empfehlung, ja.
Vielen Dank, Mario.
Gerne, gerne.
Und damit, schwuppsdiwupps, sitzt mir schon mein nächster Gast gegenüber, und zwar Patrick, der nicht hergekommen ist, um jung zu sterben.
Ja, hallo.
Welche Serie hast du uns mitgebracht, die bei Amazon streamt, Patrick?
Ja, du hast jetzt schon einen Hinweis gegeben, die Serie heißt Too Old to Die Young.
Die kam 2019 raus, wenn ich mich richtig erinnere, und hatte eine Staffel mit 10 Folgen.
Genau.
Ich habe extra nachgeschaut, die kürzeste Folge ist 31 Minuten nur lang.
Ja, die letzte.
Und die längste ist 1 Stunde und 37. Ich finde das immer lustig, wenn so Miniserien völlig freidrehen, sagen wir, machen mal so eine und so eine. Ja. Hatten wir diese Podcasts tatsächlich schon mehrere.
Okay.
Damit kommt man so auf insgesamt 12,5 Stunden, habe ich nachgerechnet.
Ich hatte so in Erinnerung, dass es so um die 13 Stunden sind, auf die die Serie insgesamt kommt. Also schon sehr viel.
Also wenn man es an einem Tag schaffen will, ist das sportlich. Ja. Nichtsdestotrotz ist es eine Miniserie und hat deshalb verdient, hier empfohlen zu werden, denn du scheinst sie ja sehr zu mögen.
Ja, ich bin ein großer Fan davon. Ich kann ja mal kurz umreißen, um was es geht, wobei das bei der Serie schwierig ist, weil es da nicht so sehr um die Handlung geht, aber trotzdem so die Rahmenbedingungen, sage ich mal. Es geht um Miles Teller als Hauptdarsteller, der spielt den Los Angeles Cop Martin, und der ist eigentlich ein recht gewissenhafter Cop, aber nebenbei auch führt er noch ein Doppelleben als Auftragskiller. Da ist er so in der Schattenwelt von Los Angeles unterwegs und lässt sich da anheuern für so Auftragskills. Es entwickelt sich dann relativ schnell dazu, dass er eher so Aufträge annimmt, wo er auch Leute tötet, die selber total schlimm sind, so ein bisschen Dexter-Style. Also, aber wirklich ganz, ganz abgründige Typen. Also die lassen selbst so manche Dexter-Opfer harmlos aussehen in der Serie.
Okay.
Und es geht darum, dass ein Polizistenpartner von ihm am Anfang der Serie ermordet wird. Und dahinter erfährt man auch relativ schnell, dass es jetzt kein Whodunit oder so, dass da einer vom mexikanischen Kartell dahinter steckt. Und dann geht es einerseits auch noch um dieses ganze, um diese ganzen Mechanismen des mexikanischen Kartells. Dann kommen aber später auch noch japanische Yakuza ins Spiel. Und die Serie wirft im Prinzip ganz viele so Neo-Noir-Gangster-Crime-Bausteine zusammen. Das ist wirklich fast wie so ein Fiebertraum mit allen Genre-Elementen, die man sich da so vorstellen kann inhaltlich. Aber, da haben wir jetzt glaube ich noch gar nicht gesagt, das ist eine Serie von Nicholas Winding Refn.
Das ist ja der Aushängename, mit dem man einsteigen
genau,
muss, theoretisch.
Das,
ne?
sagt dann auch vielleicht schon viel darüber aus, dass es bei der Serie nicht so sehr um die Story geht, sondern eher um die... Ja, wie ist das Ganze inszeniert, so die Atmosphäre,
ordne doch nochmal kurz ein, wenn jemand nicht sofort bei dem Namen Reffen was anzufangen weiß mit ihm als Filmemacher.
Ich glaube, die meisten kennen ihn vor allem für Drive mit Ryan Gosling, der 2011 erschienen ist. Das war so sein großer Mainstream-Durchbruch. Er hat davor auch noch Filme gemacht wie Bronson mit Tom Hardy oder Valhalla Rising mit Mads Mikkelsen. Mhm. Und ganz früh am Anfang hat er mit der Pusher-Trilogie angefangen. Das war so richtig raues, fast schon dokumentarisches Straßenkino noch, so Gangsterfilme, und er wurde dann im Verlauf seiner Karriere so
ab Drive, aber vor allem mit den zwei Filmen danach, also Only God Forgives mit Ryan Gosling und sein letzter Spielfilm kam jetzt schon vor 10 Jahren mittlerweile aus, The Neon Demon mit Elle Fanning. Und da hat er schon angefangen, sein Kino und die Filme, die er macht, immer mehr in fast schon so hypnotisch langsame Kunstinstallationen zu verwandeln.
Neonfarben immer wieder.
Ja,
so.
Alles ist wirklich wie in Zeitlupe, fließt es voran. Fast jede Einstellung ist wie so ein Neonlichtgemälde, das man sich anschauen will die ganze Zeit. Dann kommt meistens, wie auch in der Serie To All To Die Young, so ein sehr treibender, pulsierender Score von Cliff Martinez dazu. Das ist so ein bisschen wie sein Stammkomponist geworden in den letzten Filmen und jetzt auch die Serien, die er gemacht hat. Und genau, To All To Die Young ist die erste Serie, die er gemacht hat nach den ganzen Filmen, die 2019 kamen für Amazon Prime und die ist wirklich so ein ganz bizarrer Blankcheck, kann man sagen. Also da wurde wirklich ihm Geld und komplett kreative Freiheit übergeben, dass er da wirklich so eine 13-stündige Abfolge von endlos langen Montagen machen kann. Die Serie ist fast schon, vor allem wenn man die jetzt heute nochmal guckt, ist die wirklich wie der radikale Gegenentwurf zu allem, was so Netflix oder so macht, wo du wirklich die ganze Zeit auf Binge- oder Snackable-Content setzt, den du so teilweise eben nebenbei gemütlich gucken kannst, Staffel für Staffel. Und bei To All To Die Young ist es wirklich so, da das zwingt einen dazu, dass man da wirklich sich drauf einlässt, da eintaucht, mit diesem hypnotischen Fluss mitgeht. Und wirklich, ich würde auch keinem empfehlen, die wirklich zu bingen, wie wir das ja manchmal auch bei Serien haben, wo wir sagen, die ist perfekt, um die mal irgendwie an einem Abend oder Nachmittag wegzugucken. Das würde ich bei der Serie auf keinen Fall empfehlen. Da
wie
ich
viele
eher,
Folgen pro Tag verträgt man, Patrick?
Ich würde da nicht mehr als 2 oder maximal 3 am Stück schauen. Also, okay, weil da wirklich, wie du auch gesagt hast, da gibt es dann immer wieder mal einzelne Folgen, die auch 90 Minuten lang sind. Die sind eigentlich schon wie ein eigener Spielfilm. Und da würde ich wirklich empfehlen, die über so 3, 4, 5 Abende verteilt zu gucken und nicht zu viel auf einmal, weil die einen dann wirklich auch, muss ich auch als Mega-Fan sagen, dann vielleicht manchmal auch ein bisschen frustrieren oder zu langweilen kann, weil es dann so provokativ langgezogen ist und sich so sehr in diesem Style und der Atmosphäre suhlt, dass man da teilweise an die Grenzen, glaube ich, stößt schnell.
Okay, also es ist Liebhaber-Kino, Liebhaber-Miniserie auf jeden Fall.
Es ist schon Liebhaber-Kino. Ich glaube, wer Reffen eben kennt, der weiß ungefähr, was ihn erwartet. Aber ich glaube, jemand, der mit der Art von Serien noch nie in Berührung kommt, ist, da wird das was total Eigenartiges, Besonderes, was man so noch nie gesehen hat, was vielleicht viele auch relativ schnell abschließt. Ich sag mal so, wenn man die ersten 2 Folgen geschaut hat, dann weiß man schon, ob das was für einen ist. Mhm. So, gerade die zweite, das ist diese 90-minütige Folge, die sich nur komplett um dieses mexikanische Kartell dreht und das ist so, wirklich so langsam und in Zeitlupe alles erzählt, dass, also wer da nicht dranbleibt, der wird dann aussteigen oder so. Ja. Es gibt dann später, ich will noch nicht zu viel verraten, so in Folge 5 war das, glaube ich, gibt es dann auch mal sowas wie Action, nenne ich es mal. Also da gibt es dann schon auch Gewalteskalation, Zuspitzung. Es gibt eine wirklich denkwürdige Autoverfolgungsjagd in der Szene, wo eins von beiden Fahrzeugen ein Elektroauto ist, so in der kalifornischen Wüste ist es, glaube ich, oder in der Nähe von, ich glaube, Albuquerque sogar. Also so ein bisschen in Richtung Breaking Bad geschielt vielleicht. Und ja, das muss man einfach selbst gesehen haben. Das kann man gar nicht beschreiben. Also
es klingt auf jeden Fall sehr aufregend. Ich glaube, ich bin da tatsächlich damals nicht über Folge 1 hinausgekommen.
Okay.
Wem das zu abgedreht ist, der muss dann die danach folgende Reffen-Serie gucken.
Copenhagen Cowboy, ja. Die Netflix-Serie, die ist ein bisschen zugänglicher, aber ich würde sagen, auch noch weit davon entfernt, konventionell zu sein.
Und hat er dann nicht als nächstes noch 5 Freunde gemacht? War er das?
Das
oder?
Ist produziert, ja, er hat es gemacht für Deutschland, aber da war er tatsächlich als Produzent an Bord. Also da hat er jetzt nicht wirklich Regie geführt.
Aber auch so, das ist so das abstrakteste Projekt, was ich niemals mit Reffen in Verbindung bringen würde.
Ja,
aber
genau,
gut.
Da hat er den Produzentenstempel drauf, aber sowas wie Copenhagen Cowboy, da hat oder jetzt eben To All To Die Young, da hat er alle Folgen selbst inszeniert. Mhm. Und ich glaube, bei To All To Die Young hatte er noch so einen, den kennt man in Deutschland nicht so, der US-Comic-Autor Ed Brubaker, der hat auch, glaube ich, viel so hardboiled, überstilisierte Comics gezeichnet und der hat die Serie zusammen mit ihm geschrieben, aber es ist halt wirklich von Anfang bis Ende, wurde auch teilweise vorher von ihm selbst so vermarktet, man soll das eigentlich wie so einen fast 13-stündigen Film betrachten und nicht wie so eine Serie in einzelnen Happen, sondern es geht immer alles sehr nahtlos aneinander über. Klar gibt es so Episoden mit Anfang und Ende, aber es wirkt schon sehr wie jemand so, er hat statt einem 2-Stunden-Film hat er jetzt halt einen fast 13-stündigen gemacht. Ja, das ist wirklich fast nur noch für die Hardcore-Fans von ihm.
Ja, witzig. Also was Ähnliches hat man mit Matthias auch gerade schon mit The Underground Railroad, weil auch meint es eher so als Film fast konsumierbar.
Ja, das ist so von der Beschaffenheit, würde ich sagen, sehr, sehr ähnlich. So diese Autorenfilmer, wie man sie ja nennt, die so einen ganz eigenen Stil haben, eine Handschrift, die da wirklich alles allein inszenieren und dann das aus einem Guss einfach wirkt, obwohl es dann so eine lange Serie ist.
Aber deshalb ist ja spannend, dass du als Filmfan jetzt hier bist und eine Serie empfehlen kannst, wo du jetzt nicht so viele Serien guckst, aber dann auch da dich dabei sowas einfangen lässt. Insofern danke für diesen Tipp.
Sehr gerne.
Und damit freue ich mich, mir gegenüber Jenny Jecke, Chefredakteurin von Movieplot, begrüßen zu dürfen, die eine Serie natürlich vom brandaktuellen neuen Streamingdienst mitgebracht hat, HBO Max. Was ist denn Generation Kill, Jenny?
Also der Streamingdienst ist brandaktuell, die Serie nicht. Generation Kill ist eine Serie aus dem fernen Jahr 2008. Eine Serie über die Invasion im Irak 2003. Eine Kriegsserie, mit anderen Worten, von dem Schöpfer, den Schöpfern von The Wire, bekanntlich eine der besten Serien, wo gibt in der Welt, ebenfalls von HBO, nämlich David Simon und Ed Burns. Und die basiert auf den Erfahrungen eines Rolling Stone-Journalisten, Evan Wright, der auch als Figur drinne vorkommt, natürlich von einem Schauspieler gespielt, der eben richtig so embedded war in einer Einheit der Marines, die eben bei der Invasion der USA im Irak 2003 eine Rolle gespielt haben.
Sonst noch, also spielen berühmte Leute mit. Ich habe zum Beispiel Alexander Skarsgård entdeckt. Dachte ich, was, der hat schon vor True Blood Serien gedreht?
Genau, das ist sozusagen sein großer Einstand bei HBO. Er spielt die Hauptrolle. Die meisten Figuren basieren auf realen Menschen, die damals Teil waren und diesem Journalisten ihre Erfahrungen geschildert haben, beziehungsweise die Erfahrungen mit ihm geteilt haben, weil er war ja live vor Ort. Die Serie wird sehr oft verglichen mit Band of Brothers, die hat jetzt aber nicht so ein ganz krasses Who's Who-Cast wie Band of Brothers, wo ja irgendwie alle Menschen mitgespielt haben, die später in Hollywood eine Rolle gespielt haben. Also Alexander Skarsgård ist dabei, James Ransone kennt man auch vom Sehen aus den S-Filmen zum Beispiel. Kellen Lutz habe ich noch in der Besetzung erkannt auf Twilight Fame. Aber das ist gar nicht so wichtig. Das ist keine Serie, die ich für die Stars schaue, sondern ich schaue die vor allem, wie schon The Wire, auch für das große Ensemble. Das ist sehr, sehr wichtig. Und auch ein Unterschied zu Band of Brothers ist, dass Generation Kill, da hat man nicht so dieses Gefühl, man zieht jetzt in den Krieg, um im übertriebenen Sinne was Gutes zu tun, zum Beispiel Europa von den Nazis zu befreien. Sondern die Idee bei Generation Kill ist, dass man diese Marines auf dem Weg durch den Irak begleitet und man hat immer so die Mikrosicht auf ihren Alltag. Und dann gibt es natürlich auch kriegerische Auseinandersetzungen und so weiter. Aber das ist keine Action-Serie, sondern man sieht so, ist ähnlich wie bei Jarhead mit Jake Gyllenhaal, den Kriegsfilm von Sam Mendes. Eher so den Alltag, auch zum Teil die Langeweile, die bürokratischen Probleme, die schlechte Organisation. Die Menschen sind alle gut ausgebildet, aber teils fehlt einfach die Technik. Und da ergibt sich dann Schritt für Schritt so ein Bild, wo gerade in der ersten Folge schon so, gerade wenn dann auch so die ersten Kontakte zu Einwohnern dieses Landes, was sie da angreifen, passieren, wo man sich dann schnell fragt, selbst ohne jegliches Vorwissen zum Irakkrieg, warum sind die eigentlich hier? So, und das Schöne, was man noch sagen kann, schön ist jetzt das falsche Wort, komplett falsche Wort, aber was die Serie wirklich bereichert, ist, dass sie ja gedreht wurde, als der Krieg noch lief.
Krass.
Weil der ging ja so ungefähr bis 2011, bis die amerikanischen Soldaten abgezogen sind. Das heißt, man ist mitten im Jahr 2008, als diese Serie rauskam, und man hat hier schon aber sehr deutlich dieses, warum zum Henker haben wir uns in dieses Abenteuer im Sinne, Abenteuer ist ja verharmlosender Begriff, aber warum haben wir uns überhaupt darauf eingelassen?
Ja.
So. Und immer unterschwellig dieses Gefühl, alles ist hier falsch, was hier passiert.
Man könnte natürlich jetzt vermuten, weil man in der Position von einem Embedded Journalist ist, den ja häufig in Anführungszeichen vorgeworfen wird, dass sie sich einnehmen lassen, weil sie ja mit den Leuten mitgehen und dann mit ihnen mitfühlen, wenn sie irgendwas erleben. Denkst du, das kann man als Serienzuschauer hier auch erfahren, dass du dich quasi von der Serie zu sehr an die Hand genommen fühlst, um zu sagen, ich kann nicht mehr objektiv berichten? Oder?
Also ich finde, hier merkt man wirklich auch den David Simon-Touch, also ähnlich wie bei The Wire, dass diese Figuren mit einer großen Ehrlichkeit und Härte auch betrachtet werden. Das, was The Wire für mich ausmacht, ist, dass ich da Menschen zuschaue, die vielleicht auf dem ersten Blick total unsympathisch sind oder Menschen, die super sympathisch sind und die dann immer die Grenze in die andere Richtung überschreiten bei dem, was sie machen, bei McNulty und so weiter und so fort in jeder Staffel von The Wire so. Das heißt, du kannst die nicht einfach festlegen. Du hast hier keine gut-böse Verteilung. Ich fand die am Anfang, diese Figuren, das sind ja alles junge Männer, die zum Töten im Grunde darüber geschickt werden. Ich fand die am Anfang auch total upturned, weil die sind so alle so ein bisschen auf hypermaskulin in ihrer ganzen Ausdrucksweise auch noch mit einem halben Fuß im Teenageralter auf dem Schulhof und wedeln da mit Waffen herum. So. Das ist auch natürlich sehr wichtig, um ein Bild auch von diesem Mindspace von diesen Soldaten zu bekommen und was für eine Aufgabe sie haben und dann auch zu sehen, und das ist das Schöne, wenn man so eine Mikroperspektive hat, wie eigentlich die USA zum Beispiel in dem Fall mit dem anderen Land umgegangen sind. Das siehst du immer auf dem Boden sozusagen im Irak, im Dreck dort, wie wenn die da langlaufen oder in ihren Autos fahren. Und wie sie dann mit den Zivilisten umgehen, ist halt auch harter Tobak zum Teil. Und klar, die sind teils unsympathisch, die machen teils widerliche Dinge. Aber es ist jetzt nicht eine Aneinanderreihung von Grausamkeiten oder so, auf keinen Fall. Es ist eine sehr ehrliche, würde ich sagen, sehr harte Betrachtung dieses Lebens, aus der man viele Rückschlüsse auf die allgemeine Außenpolitik der USA in den letzten 25 Jahren ziehen kann.
Es klingt auf jeden Fall nach einer Serie, bei der man sich gut überlegen sollte, ob man sie jetzt in der aktuellen politischen Weltlage schauen
jetzt
will.
Jetzt erst recht, würde ich sagen. Vor allem würde ich sagen, wenn einem so diese Serien über sind, die das amerikanische Militär mit einem gewissen Patriotismus und Pathos betrachten. Auch Band of Brothers, muss man ja sagen, tritt manchmal in diese Falle. Da ist Generation Kill das, wo du sofort denkst, okay, ja, Krieg ist einfach das Furchtbarste, was es gibt.
Ja.
So.
Also mich auch, obwohl ich Band of Brothers Fan bin, hast du auf jeden Fall schon angefixt. Ich werde jetzt reingucken bei HBO Max. Vielen Dank dafür. Ich habe natürlich auch noch eine Serie mitgebracht. Zum Abschluss habe ich mitgebracht This is Going to Hurt bei Magenta TV oder beim BBC iPlayer, beim Ice Amazon Channel. Die kam 2022 und wir haben schon viel zu lange nicht über diese wunderbare Serie geredet. Und ich habe mich witzigerweise dieses Jahr aber schon häufiger wieder daran erinnert, weil ja gerade alle eine neue Hitserie schauen namens The Pitt. Und ich finde, die ist sehr ähnlich in ihrer Art, wie sie so gut, stressig, verheerend tolle Charaktere erzählt. Angeführt vom wunderbaren Ben Whishaw, den wir als Q aus James Bond oder Paddingtons O-Ton-Stimme kennen oder Grenouille aus Das Parfüm. Und basiert auf einem Buch, also wirklich wahren Tatsachen, von Adam Kay. Das Buch heißt This is Going to Hurt, Secret Diaries of a Junior Doctor. Der hat also wirklich Medizin studiert und ist dann an so ein Krankenhaus gegangen und vieles, was da passiert, ist ihm wirklich so passiert. Ist also ein sarkastischer Arzt in Ausbildung in einem Geburtenflügel des britischen Krankensystems, was völlig komplett überarbeitet an allen Ecken und Enden ist. Im Gegensatz zu dem privaten Sektor, wo man anscheinend ordentlich Kohle scheffeln kann. Und er erlebt da sehr Erhebendes, aber auch Niederschmetterndes und berichtet davon mit so einer brutalen Ehrlichkeit, wo man einfach nur Anteil nehmen kann, was da so los ist. Ich will gar nicht so viel jetzt verraten, was passiert, aber einfach auch dieser Alltag da mitgenommen zu werden, das hat mich immer wieder an The Pitt häufig erinnert. Und tatsächlich gab es in The Pitt Staffel 1 so eine Szene, wo Whittaker, einer der jungen Ärzte, da immer wieder mit so Körperflüssigkeiten bespritzt wird. Und dachte ich, das kenne ich doch, das gab's doch schon in This is Going to Hurt, wo der immer wieder zur Kittelausgabe musste und sich was Neues holen. Also da merkt man schon, okay, das scheint irgendwie ein Problem zu sein, was so Ärzte-Serien, die an was Echtes angelehnt sind, häufig haben. Also ja, eine sehr geniale Miniserie, leider schon vorbei nach 7 Folgen. Es gäbe theoretisch, wenn euch das interessiert, auch noch ein Zusatzbuch beziehungsweise auch Hörbuch, was ich gehört habe, Twas the Night Shift Before Christmas, wenn man da sozusagen eine zweite Staffel sich noch hörend aneignen will. Bei mir hat es auf jeden Fall die Lachmuskeln strapaziert und mich auch heulen lassen wie ein Schuss und eine sehr herzliche und mitreißende Serie für alle The Pitt-Fans und vielleicht auch alle Krankenhausserien-Fans. Jenny, hast du die schon geguckt?
Nein, ich weiß, dass sie existiert, aber wichtige Frage bei Krankenhausserien, weil es gibt ja The Pitt und es gibt Scrubs,
ja.
So die zwei Enden
ja.
Des Spektrums. Wie sieht das aus mit dem OP-Spektakel, den Details? Du hast ja Körperflüssigkeiten erwähnt. Ist das blenden Sie da eher ab oder gehen Sie in den Körper rein?
Also es ist nicht total blutig, dass sie eher draufhalten auf, hier wird was geboren, aber es wird jetzt auch nicht weggeschaut, so ein Zwischending, würde ich sagen. Nicht ganz The Pitt, nicht ganz Scrubs.
Das ist, glaube ich, wichtig für das Publikum.
Ich glaube tatsächlich, es könnte eine Serie für dich sein. Also man ist hier tatsächlich mehr so an einer Hauptfigur dran, als an mehreren, wie zum Beispiel bei The Pitt. Aber ich glaube, für alle, die mal ihre Krankenhausserien ein bisschen anders sehen wollen, mal ein bisschen anders gehalten, auf jeden Fall eine Empfehlung. Und mit, ich habe nachgerechnet, 5,5 Stunden ist das auch sehr schnell weggeguckt, die 7 Folgen, ja, jeweils 45 Minuten. Ja, deshalb noch ein bisschen Krankenhaus-Miniserienfieber hier für euch.
Finde ich immer gut.
Ja, falls ich eine Miniserie genannt habe und ihr schon wieder den Titel vergessen habt, findet ihr natürlich nochmal alles in den Shownotes samt Streamingdienst, wo ihr es schauen könnt, aufgeführt zum Nachlesen. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns eure Mini-Lieblingsserien empfehlt und zuschickt. Danke dir, Jenny, stellvertretend für alle anderen, die schon vor dir da waren.
Danke, Esther, für deinen Krankenhaustipp.
Wir hoffen, ihr hattet ein schönes Osterfest und könnt jetzt mit ein paar Miniserien euren April noch weiter in schönem Serienfieber bestreiten. Macht's gut und streamt was Schönes.
Streamgestöber ist eine Produktion von Moviepilot. Die redaktionelle Leitung des Podcasts liegt bei Esther Stroh und Max Wieseler. Für den Schnitt dieser Folge danken wir Henning Oppermann. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen möchtet, dann abonniert Streamgestöber bei der Podcast-App eures Vertrauens. Und hinterlasst uns bei Spotify und Apple Podcast eine positive Bewertung. Ihr habt Feedback, Themenwünsche oder einfach liebe Worte für uns? Dann schreibt uns eine Mail an podcast@moviepilot.de oder schickt uns eure persönlichen Serientipps gleich als kurze Sprachnachricht.